Seit fast 4 Jahren gibt es jetzt Maya Burkhardts Frauengeschichten und ihre allererste Frage damals ging an Barbara Schöneberger und zwar: Teilst du meine Meinung, dass die Frau per se interessanter ist als der Mann? Warum ist das für sie so?
Frauen sind vielschichtiger. Frauen sind aus der Perspektive des Mannes irrationaler. Frauen haben aufgrund der schlichten Tatsache, dass sie Kinder kriegen können, ein größeres Verantwortungsgefühl zu ihrem Körper. Die Psychologin Eva Wlodarek, die auch mal Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten war, die hat den schönen Satz gesagt: Männer kommunizieren mit Statusberichten und Frauen kommunizieren über Beziehungen. Und letzteres ist natürlich vielschichtiger, spannender. Es mag auch daran liegen, aber ich will jetzt die Antwort nicht zu weit greifen. Ich bin mit einer Mutter und einer Großmutter groß geworden und habe immer einen großen Respekt gehabt, wie diese alleinstehenden Frauen sich durchs Leben gekämpft haben, mit übrigens viel Humor und abends auch mit viel Wein.
Darüber reden wir auf jeden Fall gleich noch, über Ihre Mutter und Ihre Großmutter. Was mich interessiert, dass Frauen insgesamt interessanter sind, haben Sie das mit 20 oder so auch schon empfunden? Oder?
Ja, schon. Ich habe immer den Eindruck gehabt und im Übrigen mich eingeschlossen, dass Männer in ihrer Kommunikationsstruktur relativ schnell zu begreifen sind. Und natürlich, weil ich immer, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber ich habe immer die Frauen geliebt und auch, das möchte ich im selben Atemzug, das bedingt das ja, auch immer sehr respektiert. Und erinnere mich, dass ich schon im Gymnasium es viel spannender fand, ja, so mich um die Frauen zu kümmern. Also ich habe natürlich auch mit meinen Kumpels Fußball gespielt und Basketball, aber ich war damals so mit 16, 17 war ich Statist im Staatstheater Kassel. Und ich weiß noch, wenn da so die Opernsängerinnen und die Balletttänzerinnen und die Schauspielerinnen in die Kantine kamen, ich war eigentlich wie alle 10 Minuten schockverliebt.
Und in der Buchfassung der Frauengeschichten haben Sie jetzt herausgegeben, da sind die schönsten Geschichten und schönsten Gespräche zusammengefasst. Und da kommen zwar nicht alle Gespräche vor, aber die Schauspielerin Erika Pluha ist dabei, Veronika Ferris, Marianne Segebrecht. Zwei Frauen, denen Literatur besonders am Herzen liegt, Elke Heidenreich und Christine Westermann und auch Barbara Schöneberger, mit der sie die NDR Talkshow moderieren und Ina Müller, mit der sie ebenfalls in einem anderen Kontext auf der Bühne stehen, der vielen Hörern allerdings weniger bekannt sein dürfte. Mit ihr haben sie schon häufiger Improvisationstheater gemacht in Hamburg im Ernst-Deutsch-Theater. Und was haben Sie denn von diesen ganzen starken Frauen gelernt? Das ist ja der Untertitel Ihres Buches.
Naja, Frauen gelernt. Ich habe das Gefühl, ich habe es ja mal für mich auf einen Nenner versucht zu bringen. Und zwar mein Eindruck ist, das habe ich im Vorwort auch so geschrieben, dass Männer, wenn sie älter werden, bedeutungsschwanger werden und auch ihrer vielleicht schwindenden Bedeutung hinterherjammern. Und Frauen werden im Alter irgendwie anarchischer. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist: Konzentriere dich auf die Person, nicht auf die Funktion. Sei nicht wehleidig. Also die Plur hat das auf einen wunderbaren Satz gebracht. Betrachte das Leben als Geschenk, auch wenn dir nichts geschenkt wird. Schöner kann man es nicht sagen. Und das, was die Plur in dieser Einschätzung zu Protokoll gegeben hat, das würde ich für die anderen Frauen auch gelten lassen.
Und gab es ein Gespräch, das Sie trotz aller Vorbereitung wirklich überrascht hat?
Ach Gott, jedes Gespräch. Ich möchte das jetzt nicht als Plattitüde missverstanden wissen, aber wenn man nicht, sagen wir mal, mit einer gewissen Unschuld in ein Gespräch geht, das betrifft ja auch im Besonderen auch Gespräche, die jetzt gar nicht wie dieses hier öffentlich ist, wenn man nicht die Energie hat und die Kraft hat, sich nicht von einem Gesprächspartner überraschen zu lassen, dann sollte man, glaube ich, auch keine Gespräche führen, schon gar nicht Gespräche in der Öffentlichkeit. Überraschend sind häufig kleinste Momente, so wie man sich von jemandem verabschiedet, nicht wissend, ob man sich nochmal sieht. Ein Augenaufschlag, wenn jemand plötzlich an einer Stelle um Worte ringt, wo man es nicht vermutet hätte. Das kriegt oft der Zuhörer, die Zuhörerin vielleicht gar nicht mit.
Waren Sie dann auch manchmal im platonischen Sinne schockverliebt, wie damals am Theater?
Ich weiß nicht, ob man platonisch schockverliebt sein kann. Ich überlege das gerade.
Dass man einfach die Persönlichkeit so beeindruckt.
Elke Heidenreich ist zum Beispiel eine Frau, die, oder Marianne Segebrecht. Ich habe über Marianne Segebrecht gesagt und ich meine das tatsächlich so. Mich beschlicht es plötzlich, wenn ich je eine letzte Stunde haben sollte, meines Lebens. Wen möchtest du dabei haben? Natürlich meine Frau. Aber meine Säge bricht auch. Das ist so eine Lebensfreude, eine barocke Lebensfreude bei gleichzeitigem tiefen Wissen um die Vergänglichkeit. Sagen wir mal, es hat mich mehr berührt, als dass es eine platonische Liebe ist. Aber es hat mich sehr berührt.
Wie hat Ihre Frau darauf reagiert, als Sie gesagt haben, Sie möchten Marianne Sägebrecht am Sterbebett haben?
Sie fand das, glaube ich, sehr prima, weil Dorothee, meine Frau, mag Marianne auch sehr. Und ich glaube, sollte ich früher dahin scheiden, braucht meine Frau ja auch Trost. Und das von der Oberbayerin, ich glaube, die machen sich dann erstmal ein Bier auf und essen eine Brezen und sagen, komm, das Leben geht weiter, auch wenn Meier Burkhardt weg ist.
Kommen wir zu zwei Frauen, die ihre Kindheit geprägt haben. Sie haben es ja gerade gesagt, sie sind mit ihrer Mutter und Großmutter aufgewachsen. Welches Frauenbild haben die beiden Ihnen mitgegeben?
Ich hoffe, dass jetzt im Himmel kein Zornblitz auf mich runterschlägt. Ich habe sie gar nicht als Frauen empfunden, sondern ich habe sie einfach erstmal als wunderbare Menschen empfunden. Das war ja für die Zeit damals üblich, zwei Weltkriege überlebt und war ausgebombt und ist geflohen und fand allein die Tatsache, dass sie mit dem Leben davongekommen ist, schon eine sehr erfreuliche. Also ich kann Ihnen eine hübsche Anekdote erzählen. Als ich so mit 16, 17 die ersten Freundinnen hatte, da hatte keiner so eine Großmutter wie ich. Christel Vollbrecht war schon eine sehr temperamentvolle, aus Wittenberg stammend, aber so mit Berliner Akzent. Und die lud dann häufig, und diese Freundinnen waren auch dann durchaus drauf erpicht, diese Freundinnen in eine Weinstube ein in Kassel, wo ich groß geworden bin. Und Christel Vollbrecht, die mit einem Ostpreußen verheiratet war, meinem Großvater, konnte in Alkoholdingen was ab. Also die war kein Kind von Traurigkeit. Wenn aber diese Freundinnen nach dem zweiten Glas Wein sagten, ach wissen Sie, Frau Vollbrecht, ich möchte eigentlich nicht mehr, dann rief meine Großmutter mich am nächsten Morgen an und sagte, Kleiner, die kannst du vergessen, die verträgt nichts. Und das ist fast für mich so eine Allegorie aufs Leben geworden. Kleiner, die kannst du vergessen, die verträgt nichts. Man muss ja was vertragen können. Ich meine nicht nur ein Alkoholding, man muss das Leben abkönnen. Die Plua hat gesagt, wir sind alle tapfer, weil wir wissen, wir werden sterben. Und meine Mutter damals in den 70er Jahren sagte man ja noch, sie musste arbeiten. Und sie musste wirklich arbeiten, weil mein Vater, das will ich nicht weiter vertiefen, haben wir entsorgt, als ich 12 war. Und dann hat meine Mutter in einem Altersheim gearbeitet und die war auch diszipliniert, also eine preußische Mentalität, geklagt wird nicht und je mehr es reinregnet, desto mehr lächeln wir. Und insofern habe ich zwischen diesen beiden Frauen eine behütete Kindheit gehabt, obwohl es wenig Geld gab. Das war nicht leicht und trotzdem schön.
Der Wahlspruch Ihrer Mutter war ja auch, es ist eine Entscheidung, glücklich zu sein.
Richtig.
Sie haben Ulrike Murmann, die Pröbstin von St. Katharinen in Hamburg, für die Frauengeschichten gefragt, ob es auch für sie eine Entscheidung sei. Und sie sagte, glücklich sein sei ein Geschenk, eine Gnade, ein gesegnet sein. Was ist glücklich sein denn für Sie?
Es ist sicherlich ein Moment, wo alles stimmt. Es ist aber auch die Fähigkeit, diesen Moment zu erkennen. Ich habe vor kurzem bei Zeit Online eine Statistik gelesen, 3% der Weltbevölkerung, 3%. Geht es so gut wie den Deutschen und die Kriterien, die man angelegt hat, war Krankenversorgung, Altersversorgung und Trinkwasserqualität. Das heißt, im Grunde müssten wir jeden Tag durch die Stadt hüpfen, voller Freude, weil wir dürfen hier in diesem Deutschland, in diesem Mittel-Nordeuropa leben, wo wir eine Vollversorgung haben. Aber wir lassen das natürlich nicht immer an uns ran. Es sind Momente und es ist auch, glaube ich, die Absicht zu sagen, ja, ich vermisse vielleicht im Moment was, ich bin auch über etwas traurig, aber trotzdem überwiegt das, was dich eigentlich lächeln lassen sollte.
Und ab und zu sehen wir sie auch hüpfen durch Hamburg.
Ich bemühe mich immer wieder. Also der Tag, an dem wir dieses Gespräch aufzeichnen, ist ein grauer Tag in Hamburg. Und ich bin eben mit dem Auto hierher gefahren. Und natürlich, ich war kürzlich beruflich auf Madeira, der portugiesischen Insel. Und das ist mir schon aufgefallen, die Menschen lächeln viel häufiger. Und die haben ja auch Eheprobleme oder finanzielle Probleme oder Gesundheitsprobleme. Denen geht es ja nicht besser als uns, aber sie lächeln häufiger. Also muss es doch irgendetwas zu tun haben mit den Menschen und nicht mit den Umständen. Also warte ich nicht darauf, dass die Sonne scheint. Es gibt doch diesen wunderbaren Satz des bayerischen Komikers Karl Valentin, der gesagt hat, ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Und das ist eine Haltung, wo ich versuche, die auch einzunehmen.
Bei Maya Burkhardts Frauengeschichten dürfen sich die Frauen, die zu Gast sind, ja immer Musik wünschen. Und heute haben wir den Gastgeber selbst im Talk auf NDR Info und auch er hat drei Lieder mitgebracht. Und das erste passt jetzt sehr gut, denn es hat etwas mit ihrer Mutter zu tun, wie Sie ihn vorhin dann verraten haben. Non, je ne regrette rien von Edith Piaf. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Lied?
Ich glaube, für meine Mutter, die wie gesagt kein Geld hatte und die wirklich auch viel Kraft, Energie investiert hat, um mich sozusagen durchzukriegen und durchzubringen. Für die war die Piaf, glaube ich, so ein Transmissionsriemen ihrer Sehnsucht in eine andere Welt. Und die Piaf hat ja nun eine furchtbare Kindheit gehabt und Jugend gehabt, aber gleichzeitig hat sie wahnsinnige Spuren hinterlassen als Künstlerin. Und meine Mutter sprach, glaube ich, gar nicht sonderlich gut Französisch und ich bin auch gar nicht sicher, ob sie die Texte so verstanden hat, aber die Stimme der Piaf ist, sagen wir mal, der Soundtrack meiner Kindheit und wenn Piaf bei uns auf dem Schallplattenspieler lag, dann wusste ich, entweder ging es meiner Mutter gerade nicht gut oder es ging ihr besonders gut.
Hat sie auch mitgesungen?
Ja, aber mehr so, wissen Sie, Sie kennen doch, wenn man so mitsingt und man weiß nicht genau, so Hirsem, Palasem, sowas war so. Also mit Singen kann man es nicht nennen, aber sie hat teilgenommen an dem Werk.
Non, je ne regrette rien von Edith Piaf. Gewünscht hat sich dieses Lied Hubertus Meyer-Burkhardt und normalerweise stellt er ja selbst die Fragen als Gastgeber von Meyer-Burkhardts Frauengeschichten, die jeden ersten Sonntag hier auf NDR Info laufen. Heute die große Ausnahme. Deswegen, was hätten Sie sich selbst zum Einstieg gefragt?
Ich bin ja wie ein unbeschriebenes Blatt zu Ihnen gekommen und war so darauf konzentriert und so neugierig darauf, was Ihre erste Frage sein könnte, dass ich diese Frage, die Sie mir jetzt stellen, schlicht nicht beantworten kann.
Hubertus Meyer-Burkhardt sprachlos. Das ist doch mal was.
Sprachlos, sprachlos staunend.
Was mich bei Ihnen ja immer so fasziniert, wenn ich Ihren Frauengeschichten zuhöre, ist, Sie haben für jede Situation ein passendes Zitat. Sind Sie einfach so jemand, der sich sowas problemlos merken kann? Oder haben Sie so ein kleines Buch in der Tasche mit Zitaten für alle Fälle?
Also ich bin Perlentaucher, was Zitate angeht. Ich mag zum Beispiel das Wort Dichtung, weil bei einem Gedicht wird die Sprache verdichtet. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Ich bin auch ein großer Freund von Lyrik. Ich liebe Nelly Sachs, Rosa Ausländer, Hilde Domin. Und es gibt einfach wahnsinnig schöne, ja, das sind wie Diamanten, wie sprachliche, weil ich gerade Hilde Domin erwähne, die hat zum Beispiel den schönen Satz gesagt, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Also wenn man einen Mangel an Optimismus hat, sollte man sich Hilde Domin mal zu Gemüte führen. Also ich will mit diesen Zitaten nicht brillieren. Ich hoffe, das kommt nicht so bei der Zuhörerin, beim Zuhörer an. Aber ich finde es schön, wenn man die Quelle angibt und es sich nicht als eigene Geschichte ausgibt. Ich finde es schön, diese verdichtete Sprache zu genießen.
Sie passen ja auch häufig einfach ganz schön und ich finde auch, dass Sie das Gespräch dann einfach reicher machen.
Ja, also ich finde, was ein No-Go ist, es gibt ja so Redner, die dann schon anfangen, wie Winston Churchill damals sagte und drei Minuten später und dann John F. Kennedy sagte das auch mal. Das finde ich ein bisschen dürftig. Aber wirklich literarische Perlen, Zweizeiler, Dreizeiler dem Zuschauer zu übermitteln und ihn daran kosten zu lassen, sozusagen etwas pathetisch formuliert, finde ich schön und legitim.
Dann nehme ich jetzt mal ein Zitat von Ihnen. Und zwar, Sie haben sich in einem Interview mal selbst als Weltkulturerbe der Talkshow-Moderatoren bezeichnet. Sind Sie denn so schützenswert?
Nee, man ergraut ja sozusagen vor der Kamera für jeden sichtbar. Und das, was mal als ein Ausflug gedacht war, 1995 wurde dann so eine lange Ehe zwischen dem NDR und mir und am Anfang zwischen Alida Gundlach und mir und jetzt zwischen Barbara Schöneberger und mir. Natürlich ist man im hohen Maße ersetzbar und wird eines Tages ersetzt werden. Und das mit Recht. Und insofern ist man natürlich nicht schützenswert.
Sie mögen ja den Begriff Gastgeber lieber als Moderator oder Talkshow.
Ja, das ist Talkmaster und Showmaster sind ja germanisierte Begriffe, die es in Amerika gar nicht gibt.
Da heißt es Host, ne? Ja.
Da heißt es Host, Gastgeber. Und beim Moderator, ich kann Ihnen genau sagen, was ich daran nicht mag. Es ist so die deutsche Sehnsucht, ich moderiere, ich gleiche alles irgendwie aus. Und ich finde es oft viel spannender, wenn man die Unterschiede herausarbeitet. Wenn man vielleicht auch ein bisschen provoziert, wenn man vielleicht auch ein bisschen Verdruss erntet. Aber moderieren ist für mich so das lauwarme Vollbad mit Schaum.
So wegplätschern.
Ja, und das ist, dann mag ich im Grunde noch mehr das alte Wort Conferencier, aber der bin ich nicht. Also ich bin nicht der Mann, der begabt ist, eine Gala zu moderieren. Definitiv nicht.
Also Gastgeber. Und geben Sie privat auch so gerne Gast wie in der Talkshow? Also haben Sie viele Gäste zu Hause?
Nicht viele, aber regelmäßig. Also das macht mir schon Spaß. Und was ich schön finde, sei es zu Hause, sei es in einem Restaurant, Menschen zusammenzubringen. Also ich habe vor einiger Zeit ein sehr großes Fest gefeiert und fand das dann ganz toll, dass wir dann hörten, meine Frau und ich, dass Gäste, die sich dort kennengelernt haben, die beide aus München kamen, sich jetzt in München getroffen haben auf ein Bier. Also ich finde es schön, Bekanntschaften oder gar Freundschaften zu stiften, an denen ich denn gar nicht mehr teilhaben muss. Das macht mir Spaß.
Vor der Kamera NDR Talkshow oder auch vor dem Mikro bei den NDR Info Frauengeschichten. Das ist ja tatsächlich nur ein ganz, ganz, ganz winziger Teil Ihrer beruflichen Laufbahn. Ich fasse das jetzt mal aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammen. Sie haben selber Regie geführt am Theater.
Zweimal.
In Berlin und am Ernst-Deutsch-Theater.
In Ernst-Deutsch, genau.
Und Sie haben in Werbeagenturen gearbeitet, als Produzent 3 Dutzend Fernsehfilme realisiert. Sie hatten eine Honorarprofessur an der Hamburg Media School. Sie sind Romanautor. Sie waren im Vorstand von Sat.1 ProSieben und Springer. Sie schreiben als Herzblut-Rock'n'Roller für das Musikmagazin Rolling Stone. Also Sie haben sehr, sehr viele Talente. Aber was macht Sie von diesen Berufungen am meisten aus? Also was erfüllt Sie mit der größten Leidenschaft?
Produzent. Also ganz klar Produzent. Das ist mein Beruf, was der ein oder andere vielleicht unterschätzt oder nicht auf dem Schirm hat und auch nicht auf dem Schirm haben muss nebenbei, weil der Produzent wirkt im Verborgenen. Und ich habe gerade ja für den NDR einen sehr schönen Film gemacht, Meine fremde Freundin mit Ursula Strauß und Hannes Jenicke und Valerie Niehaus. Und dafür haben wir auch den Produzentenpreis hier bekommen vom Hamburger Filmfest, was uns alle sehr stolz gemacht hat und dankbar. Nee, es ist Produzent. Und dann habe ich immer, als ich bei diesen nahezu 30 Filmen, die ich jetzt produziert habe, habe ich nie die Schauspieler beneidet, nie die Regisseure beneidet, nie die Kameraleute beneidet, aber die Drehbuchautoren. Und so fing irgendwann mal der Gedanke an, vor 6, 7 Jahren zu sagen, jetzt schreibst du mal. Und dann habe ich mein erstes Buch, Die Kündigung, geschrieben. Und siehe da, es kam auf die Spiegel-Bestsellerliste. Und das hat mich sehr gefreut, weil es ein schwieriges Thema war.
Ja, da geht es um einen Mann, der nach der Kündigung merkt, es bleibt nicht mehr viel von ihm übrig.
Richtig.
Wie wäre das denn bei Ihnen? Wie sehr definieren Sie sich über Ihre Arbeit?
Gar nicht. Das muss ich wirklich mit Fug und Recht sagen. Ich mache diese Arbeit leidenschaftlich gern, aber ich nehme sie nicht wichtig. Ich nehme sie ernst, denn ich habe mit Menschen zu tun, mit Schicksalen zu tun. Ich habe Verantwortung auch für Arbeitsplätze. Wenn Sie einen Film produzieren, haben Sie einfach auch einen großen Stab. Ich nehme es ernst, aber ich nehme diese Arbeit nicht wichtig. Ich operiere nicht am offenen Herzen. Ich lösche keine Gebäude, wo Menschen sich drin befinden. Ich mache nichts Lebenswichtiges. Mein Chef in der Werbeagentur damals hat immer gesagt, weißt du, wir machen Pralinen, aber lass uns die Besten machen. Und so sehe ich das. Also ich halte meinen Beruf nicht für relevant, aber ich halte ihn für den schönsten der Welt.
Aber trotzdem ist es ja, bei dem, was Sie alles gemacht haben, das sind ja keine Jobs, die man in Teilzeit 75% machen kann. Also es klingt sehr zeitintensiv. Und zu Ihrem 60. Geburtstag, was ja auch wieder schon ein paar Monate her ist, haben Sie gesagt, Zeit ist jetzt wertvoller und dass Sie mittlerweile andere Schwerpunkte setzen. Ja. Welche sind das?
Also meine Frau musste mir, ich bin zum zweiten Mal verheiratet, meine Frau musste mir beibringen, was Urlaub ist. Das war ich nicht gewohnt, weil ich mein Leben immer so privilegiert empfand und meine Berufe, dass ich auch wirklich ein gestörtes Verhältnis hatte, in der Sonne zu liegen und braun zu werden. Das mache ich bis heute nicht. Also ein Strandurlaub. Wenn Sie mich ein bisschen sympathisch finden sollten, würden Sie mich den vierten Tag am Strand von Fuerteventura erleben, würden Sie mich nicht mehr sympathisch finden, weil ich will nur noch weg. Die Schwerpunkte sind, Momente zu genießen. Jetzt das Gespräch mit Ihnen, den Kaffee, den ich mir vorhin noch am Automaten gezogen habe, auch wenn er stärker sein könnte, zu sagen, ich habe ein warmes Zuhause, zu sagen, ich fahre ein Auto, über das ich mich freue, dass ich es fahren darf, zu sagen, ich habe wunderbare Kinder, ich habe großartige Freunde, ich habe einfach einen unglaublichen Anlass zur Dankbarkeit. Das in sich wachzurufen, ist schon Schwerpunkt genug. Und ich bin heute ein bisschen irrationaler. Also ich will jetzt nicht das Privateste nach außen kehren, aber ich habe neulich meiner Frau gesagt, ich würde dir so wahnsinnig gerne mal Hongkong zeigen. Und dann habe ich 2 Tickets gekauft und wir sind nach Hongkong geflogen und haben 10 Tage uns Hongkong angeguckt, wo ich vor 30 Jahren schon mal war. Das sind Dinge, die ich vielleicht vor 10 Jahren nicht gemacht hätte, weil ich einfach auch gedacht hätte, naja, Kinder in der Ausbildung und der Film muss noch da und so. Das ist heute, nehme ich mir kleine Freiräume.
Wie spontan war das? Also Sie sind dann nicht am nächsten Wochenende schon?
Das nicht. Nein, ich muss es ja auch immer vorbereiten, weil ich kann es ja immer nur machen, wenn keine Talkshow ist. Ich kann es machen, wenn kein Film in der Vorbereitung ist, wenn gerade kein Casting ist, wenn kein Drehbuchgespräch für einen neuen Film ist. Also ich muss ja schon gucken, dass ich niemanden vom Kopf stoße und dem sage, ja, mach ja sein, dass du ein Drehbuchgespräch mit mir führen möchtest. Ich bin aber nicht da. Das geht natürlich nicht. Da bin ich ja dann doch so ein Pflichtesel. Aber ich nehme mir Freiräume und da, wo ich mir die Freiräume nicht nehmen kann, weiß ich mehr zu würdigen, was ich habe, als es vielleicht vor 15 Jahren der Fall gewesen ist.
Sie haben gerade Ihre Kinder angesprochen und wir haben vorhin ganz kurz angerissen, da wollen wir auch nicht weiter darauf eingehen, dass Sie ein schwieriges Verhältnis zu Ihrem Vater hatten, der aus der Kriegsgeneration kam und Werte hatten, mit denen Sie gar nichts anfangen konnten. Was für eine Art Vater wollten Sie denn für Ihre Kinder sein und woran haben Sie sich orientiert, wenn das Vorbild gefehlt hat?
Das sind eigentlich 2 Punkte. Der eine Punkt ist, sei liebevoll. Hör zu, widme dich, hab Zeit, hör hin, sei aufmerksam. Ja, die pure Liebe sozusagen. Man liebt ja, wenn sie jetzt als Erwachsener lieben, dann ist immer im besten Sinne ein bisschen auch Egoismus dabei. Das ist ja auch völlig legitim, aber die Liebe zu einem Kind ist in sich selbstlos. Oder sollte es sein? Und so lieben wir als Erwachsener ja nicht nochmal. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, was heißt Erziehung anderes als Vorbild zu sein? Und natürlich ist man nicht um Gottes Willen immer ein gutes Vorbild, aber man kann sich bemühen, ein gutes Vorbild zu sein. Und das würde ich auch, man müsste sie selber fragen, die beiden, aber sie würden, glaube ich, sagen, er war nicht immer perfekt, natürlich nicht, aber er hat sich bemüht.
Hatten Ihre Kinder denn überhaupt eine Chance, dann gegen Sie zu rebellieren?
Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht, ich möchte das nicht beantworten für die beiden, denn ich würde ihnen Unrecht tun und man müsste sie selber fragen. Ich befürchte nur, sie würden es ihnen nicht sagen.
Dann wollen wir auch nicht weiter in sie dringen. Sie selber haben ja mit Musik rebelliert, die Stones, Jimi Hendrix, das war und ist Janis vielleicht Joplin. Auch noch Janis Joplin, ihre Welt. Und jeder, der Maya Burkhardts Frauengeschichten schon häufiger bei NDR Info gehört hat, weiß, sie suchen für jeden Gast einen Rod Stewart-Song aus. Genau. Warum ausgerechnet Rod Stewart?
Rod Stewart ist der Soundtrack meines Lebens. Als ich in Kassel saß, so mit 14 und wir hatten kein Geld für Reisen und ich hatte so ein altes Radio, Blaupunkt, kann man ja heute sagen, weil die Firma gibt es nicht mehr. Und irgendwann hörte ich Maggie May von Rod Stewart. Und diese Stimme, da wusste ich, da draußen in der Welt, die wartet auf mich. Die Welt wartet. Da war ich mir in der Sekunde vollkommen klar. Und dann habe ich noch ältere LPs mir von ihm gekauft und seitdem begleitet er mich. Ich habe alle CDs gekauft, alle LPs, alle Singles, alle Bootlegs, also alle Schwarzpressungen. Nur eine habe ich nicht gekauft, das war diese Christmas-CD, weil ich dachte, dass Rod Stewart jetzt eine Christmas-Song-CD macht, das habe ich ihm persönlich, na, ich will nicht sagen übel genommen, aber ich fand das nicht so rosig. Aber sonst hat er mich ein Leben lang begleitet.
Haben Sie den je getroffen oder auch interviewt sogar?
Nee, interviewt nie. Ich habe ihn einmal getroffen, nicht jetzt im Sinne, ich habe ihn einmal erlebt. Ich war einmal mit ihm im selben Raum. Das war aber auch alles. Ich bin auch gar nicht sicher, ob ich ihn treffen möchte, weil ich glaube, das Werk muss man immer vom Künstler auch trennen. Und wer weiß, vielleicht wäre er mir, würde er irgendwas Unsympathisches sagen oder würde das falsche Aftershave haben. Nee, ich muss ihn gar nicht zwingend treffen, aber seine Musik werde ich mir bis zum letzten Atemzug, also in meinem Auto läuft Rod Stewart relativ kontinuierlich.
Und Rod Stewart hat ja, glaube ich, so um die 450, knapp 500 Songs geschrieben.
Richtig.
Ist dann nach 450 Ausgaben Meyer Burkhardts Frauengeschichten Schluss, weil keine Songs mehr übrig sind für die Gäste?
Hier müssen Sie zwei Leute fragen. Der eine ist der liebe Gott, ob Meyer Burkhardt so lange mit überhaupt noch selber hat. Und der zweite wäre der Programmdirektor des NDR, ob er diese Sendung überhaupt so gerne möchte. Also das kann ich nicht entscheiden. Aber mir macht Meyer Burkhardts Frauengeschichte natürlich immensen Spaß. Und es macht sehr viel Spaß, immer einen Song auszusuchen. Bei Barbara Schöneberger zum Beispiel habe ich einen relativ neuen Song gemacht, She Makes Me Happy. Es hat immer so einen gewissen Bezug, aber teilweise hat es auch nur eine Assoziation, wo ich dann glaube, aha, vielleicht mag sie das. Häufig sagen Frauen übrigens immer, während der Song läuft, warum läuft denn jetzt Rod Stewart? Und dann erzähle ich das und dann sagen die Damen gar nicht mal so selten, ja, ich mag den ja nicht so. Dann sage ich, da müssen Sie jetzt durch. Ich kann da keine Rücksicht drauf nehmen.
Für sich selbst haben Sie ja einen relativ neuen Song von Rod Stewart ausgesucht, Pure Love. Warum dieser?
Das ist ein Song, wo er versucht, seinen Kindern Rechenschaft abzulegen. Insofern passt es sehr gut zu Ihrer Frage von eben, wo er versucht, seinen Kindern Rechenschaft abzulegen, dass er sich eben bemüht hat, ein guter Vater zu sein, was er sicherlich nicht immer war. Aber er hofft auf Gnade und er hofft vor allen Dingen darauf, in einer liebenden Erinnerung zu bleiben.
If an old friend lets you down and a true love can't be found till the blue skies come around, I'll be right by your side. Journey far and travel safe. Make this world a better place. And keep that smile upon your face. I'll be right by your side. There may be oceans in between us now.
Du wirst immer ein Teil von mir sein, das singt Rod Stewart. Und dieses Lied, Pure Love, von Rod Stewart hat sich Hubertus Meyer-Burkhardt gewünscht für seine beiden Kinder. Sonst ist er selbst Gastgeber hier auf NDR Info und heute ist er zu Gast. Und wir reden unter anderem über sein neues Buch. Die Talkreihe Frauengeschichten gibt es jetzt auch zum Nachlesen. Und Sie haben darin ja nicht einfach die Gespräche verschriftlicht. Sie erzählen auch, was sie in ihnen ausgelöst haben. Etwa das Gespräch mit der Pröbstin von St. Katharinen in Hamburg. Im Nachwort zu dem Interview schreiben Sie, Sie hätten es nie vermocht zu glauben, aber ein Satz von Ulrike Murmann habe Ihnen geholfen. Der Glaube vertieft das Denken. Was bedeutet Ihnen dieser Satz?
Ulrike Murmann hatte mir erzählt, dass sie ursprünglich Philosophie studieren wollte und dann sich aber für die Theologie entschieden hat. Weil sie sagte dann, naja, Theologie ist eigentlich noch eins mehr. Und der Satz, der Glaube vertieft das Denken, trägt dem Rechnung. Wenn ich denke und glaube darüber hinaus, dann wird das Ganze mehr ein Universum. Dann wird es kompletter. Dann wird es, ja, wenn Sie so wollen, glaubwürdiger. Und das fand ich sehr klug von Frau Murmann.
Für viele Menschen ist der Glaube ja auch ein Trost, gerade im Hinblick auf den Tod, dass es weitergeht danach, noch etwas kommt. Und was mich bei Ihnen beeindruckt hat, ist der Satz, ich habe ein sinnliches Verhältnis zum Tod.
Naja, ich habe wie die Mexikaner und die Wiener schon immer das Gefühl, der Gevatter Tod ist schon immer irgendwie neben uns.
Also Kassel in einer Linie mit Mexiko und Wien.
Ich hätte es nicht besser formulieren können. Nein, aber es ist, die Wiener haben ja, der Wolfgang Ambros hat ja wunderbare Lieder über den Tod geschrieben, also sehr, sehr ätzende. Und die Mexikaner machen den Tod lächerlich, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich bin nicht ganz sicher, wer es gesagt hat, aber du bist mitten im Leben und doch stets vom Tod umgeben. Das sehe ich so, das ist eine fragile Geschichte, das Leben. Und das kann einen jetzt in tiefe Depressionen stürzen, davon bin ich weit entfernt, aber es gibt mir eine gewisse Demut und auch Respekt vorm Tod. Aber ich denke häufig an ihn.
Und was macht die Sinnlichkeit aus?
Naja, wir sind, also er wird siegen am Ende, also das steht schon mal fest. Und insofern habe ich gedacht, naja, wenn du mit so einem Kollegen zu tun hast, der am Ende doch siegen wird, dann versuch mal ein gutes Verhältnis mit ihm hinzukriegen. Und sinnlich im Sinne von, dass ich nicht intellektualisiere, sondern dass ich weiß, wenn ich abends einen Wein trinke, du wirst nicht für die Ewigkeit abends einen Wein trinken. Wenn ich nach Hongkong fliege und wir starten da wieder, weiß ich, naja, mal gucken, ob du nochmal hinkommst. Also das ist jetzt nicht Pathos, aber es ist einfach ein sehr bewusstes Leben, das ein Ende findet, hoffentlich ein sehr spätes. Und insofern sinnlich, dass ich auch das, natürlich das Leben umso mehr genieße, wissend um seine Endlichkeit.
Und wir haben ja schon vorhin gehört, am Sterbebett hätten Sie gerne Marianne Sägebrecht und Ihre Frau dabei. Und was Sie mit Marianne Sägebrecht verbindet, Sie unterstützen beide die Hospizbewegung. Ja. Wie kam es dazu, dass Sie sich gerade für die Sterbebegleitung so engagieren?
Ich kann es gar nicht rückdatieren. Irgendwann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass Familien enorme Probleme haben, Todkranke zu Hause zu pflegen und die Krankenhäuser darauf nicht eingerichtet sind. Ich glaube, diese Entwicklung kam interessanterweise aus England. Das ist nicht ganz unkomisch, weil England ja keineswegs ein gutes Gesundheitssystem hat. Aber vielleicht gerade deshalb ist diese Sterbehospizbewegung, glaube ich, hier nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich geguckt, was kann ich da tun, wo kann ich helfen sein. Und ich bin jetzt kein ausgebildeter Sterbebegleiter, um Gottes Willen. Aber ich unterstütze es finanziell, ich besuche gelegentlich Sterbehospize, demnächst helfe ich ein bisschen in Uelzen, wo entsprechende Bestrebungen sind, etwas aufzubauen. Ich finde es einfach selbstverständlich. Also eine Gesellschaft, finde ich, wie die deutsche, kann auch daran sich messen lassen oder muss daran gemessen werden, wie sie mit ihren Todkranken umgeht. Nämlich in Würde und mit Liebe. Und da, finde ich, sind wir auf einem, glaube ich, ganz guten Weg.
Aber wird der Tod heute mehr beiseite geschoben, als es zum Beispiel in Ihrer Kindheit war?
Natürlich. Ich bin in einem Stadtteil groß geworden, der damals noch ein bisschen dörflich war in Kassel und heute aber ein Stadtteil ist. Also ich habe noch erlebt, oder auch in Dörfern vor Kassel, da gab es so ein Gasthaus und da ging ich mit meiner Großmutter und meiner Mutter häufig hin bei Kassel. Und oben im ersten Stock starb der alte Adam Hartung. Wir können es mal sagen, Adam Hartung starb, das war der Chef, der aber damals 80 war. Und natürlich haben wir das nicht mehr, was früher selbstverständlich war, dass gestorben und geboren wurde im selben Haus, während aber der Alltag weiterging. Das zu bedauern ist etwas wohlfeil, weil in einer Single-Gesellschaft ist das nicht mehr machbar und die meisten von uns leben heute nicht mehr in einer Großfamilie. Es ist natürlich unvermeidbar vermutlich, dass es so ist, wie es gekommen ist, aber es ist schade.
Nachdem wir jetzt über den Tod und Ihr Verhältnis sinnlich oder nicht dazu gesprochen haben, kommen wir jetzt zu Ihrem dritten Musikwunsch, denn der ist sehr, sehr lebensbejahend. Grazie Roma des italienischen Liedermachers Antonello Venditti, denn er singt Danke Rom, dass du uns immer wieder leben und uns wie eine neue Person fühlen lässt.
Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cos'è, cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla d'amore. Grazie Roma che ci fai piangere. Grazie Roma,
Grazie Roma von Antonello Venditti war das. Der Wunsch von Hubertus Meyer-Burkhardt im Talk auf NDR Info. Grazie Roma, was haben Sie denn Italien zu verdanken?
Ach, die Liebe zum Moment. Die Fähigkeit, im Moment zu genießen, wobei mein alter Freund Giovanni Di Lorenzo, dem ich dieses Lied übrigens zu verdanken habe, wir haben gemeinsam in München studiert, er auf der Journalistenschule, ich auf der Filmhochschule, und durch ihn habe ich dieses Lied das erste Mal gehört. Der wirft mir auch zu Recht vor, dass ich ein folkloristisches Bild von Italien habe. Und da habe ich auch gelernt, denn natürlich ist Italien dank Berlusconi in einem grauenhaften Zustand, wirtschaftlich, psychisch. Das tut mir in der Seele weh. Aber ich komme zurück zum Positiven. Was ich an Italien mag, ist, ich gehe in irgendeiner deutschen Kleinstadt, Mittelstadt, Großstadt in eine Trattoria, Pizzeria, und in 90% der Fälle habe ich das Gefühl, ich mache einen Miniurlaub. Italien ist für mich immer die Entpflichtung, würde der Soziologe sagen, die Entpflichtung. Ich habe lange wirklich italienische Autos gefahren, also kleine, weil ich das Gefühl habe, wenn ich in dem kleinen italienischen Auto saß, habe ich das Gefühl, ich bin in Italien. Ich habe eine völlig irrationale Liebe zu diesem Land und hoffe, dass es eines Tages wieder in einen besseren Zustand kommt.
In dem Gespräch mit Barbara Schöneberger bei den Frauengeschichten haben Sie gesagt, dass Sie keinen Urlaub machen können. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Ihre jetzige Frau das schon
Ihnen beibringt.
Genau. Aber ja. Was haben Sie denn bis dahin dann in Italien gemacht, wenn kein Urlaub?
Na, ich habe auch da Filme produziert, also co-produziert. Und ich bin natürlich, als meine Kinder klein waren, wollte ich mit den Kindern zusammen, wir haben natürlich Urlaub gemacht. Aber ich bin ein Freund des Kurzurlaubs. Also ich fliege gerne am Freitag nach Mailand und am Sonntagabend zurück. Und dann sitze ich irgendwo, muss jetzt nicht Mailand sein, kann auch Bari sein oder Apulien, was Wunderschönes, Brindisi. Ich kann mich auf einen italienischen Marktplatz setzen und dem Theater des Lebens zuschauen und fühle mich nicht nur gut unterhalten, sondern ich fühle mich aufgehoben. Während Antonello Venditti ja eben sang, habe ich Ihnen erzählt, ich sehe auf italienischen Marktplätzen, sagen wir mal, Ehepaare, die um die 80 sind, wo sie noch so ein bisschen Dekolleté hat und höhere Schuhe und er hat einen weißen Anzug an und zurückgekämmte, schwarze, gefärbte Haare mit Gel. Und da denke ich immer, meine Güte, ja, ein bisschen mehr Theater im guten Sinne, ein bisschen mehr Goldoni wäre doch hier auch schön. Man hat es, ich habe ja lange im Rheinland gelebt, man hat es im Rheinland mehr. Ich habe auch lange in München gelebt, man hat es auch in München mehr. Ich glaube, die Katholiken sind ein bisschen begabter. Oder da, wo Katholizismus ist, ich will das nicht vertiefen, ich bin kein Kirchenmitglied, aber da, wo Katholizismus ist, ist, glaube ich, das Theater des Lebens ein bisschen willkommener. Es ist kein Zufall, dass alle großen Moderatoren von ARD und ZDF zu 90% Katholiken und früher Messdiener waren. Das ist kein Zufall.
Aber Sie kommen ja aus Kassel.
Protestantisch. Sozialdemokratisch.
Aber Sie haben es mal das Florenz Deutschlands oder Hessens
genannt. Die deutsche Antwort auf Florenz.
Was hat denn Kassel mit Florenz gemeinsam?
Kassel war bis zur Zerstörung eine der schönsten Städte Europas, war eine Fachwerkstadt wie Hildesheim auch, die natürlich gebrannt hat wie eine Fackel. Heute hat Kassel, deswegen jetzt haben Sie mich was gefragt. Ich bin ein großer Lokalpatriot. Kassel hat eine große Museumsdichte. Die Grimmwelt kann ich empfehlen, die Documenta kann ich empfehlen. Ich kann nur empfehlen, Schloss Wilhelmshöhe, die spanische und die holländische Malerei, der Bergpark Wilhelmshöhe. Soll ich weiterreden? Ich habe ja selber da einen Film fürs ZDF produziert, mal mit Barbara Rudnick, Otto Sander und Christian Redl, die alle aus Kassel stammten. Leider ist Otto Sander und Barbara Rudnick sind nicht mehr unter uns. Aber ich bin immer noch verliebt in meine Stadt, in der ich geboren wurde und die ich aber 1977 verlassen habe.
Ist das Heimat oder was bedeutet Ihnen Heimat?
Heimat ist für mich eine Projektion. Also ich würde, das muss ich ehrlich sagen, nicht nach Kassel zurückziehen, aber ich bin wahnsinnig gerne da. Also wenn es mir nicht gut geht, nehme ich morgens ein ICE, fahre bis Kassel-Wilhelmshöhe, nehme den Bus hoch Richtung Habichtswald und laufe 3 Stunden durch den Wald, gehe in einen speziellen Italiener in Kassel, esse da noch was und fahre mit dem ICE zurück und ich komme mir vor wie erfrischt, wie seelisch erfrischt. Ich glaube, Heimat ist für mich ein Ort, wo ich mich meiner selbst vergewissere. Heimat ist auch eine frühere Geliebte, an die man sich vielleicht erinnert, aber mit der man den Alltag nicht mehr verbringen möchte, weil man sich auseinandergelebt hat. Aber es gibt eine ganz starke Verbindung, die aus der Vergangenheit rührt. Also ich liebe diese Stadt, Kassel, aber für einen gemeinsamen Alltag sind wir nicht mehr geschaffen.
Wie hat die Stadt Sie denn geprägt? Also ich weiß, Sie haben mal erzählt, dass Sie oft auf der Autobahnbrücke standen mit einem Freund und die Lastwagen angeguckt haben. Ja. Und es ist ja eher so dieses Raus, also dieses Weg
Absolut.
Von Kassel.
Also meine Mutter hat immer gesagt, wenn du kein Abitur gemacht hättest, wärst du Fernfahrer geworden. Und in der Tat, ich bin so ein Reisefritze. Also ich wollte auch mal Lufthansa-Pilot werden, aber nicht innerdeutsch, sondern Australien, und drunter hätten wir es nicht gemacht. Ich brauche Heimat als einen Ort, wo ich meine Sehnsucht verankere, aber selber bin ich kein Schollenmensch. Ich brauche nicht die Scholle. Wenn ich hier in Hamburg bin oder in München oder wo auch immer, dann hier in Hamburg trifft man ja Menschen, die sagen, also ohne Hamburg kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich muss hier wohnen. Da denke ich mal, die armen Leute. Erlebst du aber in München auch, dass Bayern dir sagen, also ich kann mir überhaupt keinen anderen Ort vorstellen, als in Bayern zu leben. Ich kann mir jeden Ort vorstellen. Wenn Sie mir morgen eine plausible Erklärung dafür geben, dass es für mich sinnvoll ist, in Lyon zu wohnen oder in Warschau oder in Salzburg, dann würde ich sagen, ja, warum nicht? Für mich sind für neue Städte immer, Hamburg ist ja meine fünfte Stadt, in der ich lebe, länger lebe als 5 Jahre, immer 3 Kriterien sind wichtig. Ich brauche eine literarische Buchhandlung. Also nicht irgendwie so eine Großbuchhandlung, sondern mit so einem Buchhändler, der sagt, Herr Meyer-Burkhardt, ich habe da was für Sie. Ich brauche einen ICE-Anschluss, noch besser einen Flughafen.
Damit Sie nach Kassel fahren können.
Nein, das mag eine Rolle. Also ich muss raus können. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und zum Dritten, ich brauche eine Trattoria. Trattoria, was die meisten vielleicht gar nicht, also Pizzeria ist nur Pizza, Restaurant ist mir zu teuer und auch zu vornehm. Trattoria ist das italienische Gasthaus. Kann jedem Zuhörer nur empfehlen, wenn Sie einen guten Italiener suchen, gucken Sie immer unter dem Stichwort Trattoria in der Stadt. Sie werden meistens die besseren finden.
Sie haben ja auch mal gesagt, Lebenszeit ist das Wertvollste und im besten Sinne seine Zeit vergeuden kann man im Theater und Kino. Wie oft schaffen Sie es noch ins Kino oder Theater?
Ach, meine Frau zwingt mich ins Kino und auch ins Theater, aber der Zwang ist jetzt auch nicht unmenschlich. Also wir waren gerade hier im Thalia-Theater und haben Tartuffe angeguckt, großartig, von Molière. Also ich genieße das. Ich könnte auch nur in Metropolen leben, das will ich dazu sagen, weil ich brauche dieses Angebot an Theater, an Museen, an Kino, an Kneipen. Manchmal mache ich dann Flucht in die Natur, aber ich brauche immer eine Metropole. Eine Kleinstadt wäre für mich schwierig.
Was lieben Sie so am Theater? Was ist diese Theaterluft?
Beim Theater ist es natürlich die Gleichzeitigkeit. Beim Kino sehen Sie es auf der Leinwand und die haben 40 Tage gedreht und da wurde geschnitten, gemacht und getan. Aber ich finde, Theater ist ja auch so für mich so signifikant. Es ist ein Haus und durch den einen Eingang kommen Sie als Publikum rein und durch den anderen Eingang, den Bühneneingang, kommen die rein, die Künstler sind. Und man trifft sich in der Mitte. Also Sie unten und die anderen oben auf der Bühne. Und das ist, Sie haben keine Ausrede. Also ich habe noch mehr Respekt für den Theater als für den Filmschauspieler, weil er muss in der Sekunde abliefern, ob er gerade Liebeskummer hat, ob er sich Sorgen um seine Kinder macht, ob seine Lebenspartnerin, Lebenspartner krank ist, er muss auf der Bühne abliefern. Lustig, heiter, traurig, literarisch, burlesque, egal. Und insofern, weil ich natürlich durch die vielen Filme und einfach wahnsinnig viele Schauspieler auch persönlich kenne, weiß ich natürlich auch, dass viele Schauspieler natürlich dieselben Themen und Probleme haben wie Hinz und Kunz. Und Meyer und Müller. Und ich gehe da immer hin und denke, das ist das Leben, das pure Leben, im Theater zu sein.
Hubertus Meyer-Burkhardt, Sie haben Filme produziert, Dutzende oder fast schon hunderte spannender Menschen interviewt, Bücher geschrieben, Theater gespielt, Theater gemacht. Gibt es überhaupt noch irgendeinen Traum, wie Sie Menschen unterhalten können, den Sie sich nicht erfüllt haben?
Ach, ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, dass da noch viel übrig geblieben ist. Was ich vielleicht gerne noch mal machen würde, aber nicht endlos, vielleicht 12-mal im Jahr und dann einmalig und auch nicht eine 13. Show und eine 14., sondern 12-mal, dass man im Fernsehen sagt, ich mache ein 45-Minuten-Gespräch, das könnte nachgefragt heißen, wo man noch mal Menschen porträtiert, interviewt, von denen ich glaube, sie haben sehr viel zu erzählen, sie kamen nur nie dazu. Das würde mich interessieren, aber da kann die Kostbarkeit nur darin bestehen, dass man es einmalig macht, sozusagen als Miniserie. Aber vieles von dem, was ich in meinem Leben machen wollte, habe ich machen dürfen. Und insofern, es ist einfach pure Dankbarkeit, die ich rückblickend habe.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Gespräch, weil mit purer Dankbarkeit kann man ja auch sehr schön rausgehen in diesen grauen Hamburger Tag.
Also tragen wir die Sonne im Herzen und dann können wir vielleicht das Wetter infizieren mit unserer Sonne.
Und dann hätten wir auch wieder mehr italienisches Flair auf Hamburgs Straßen und Plätzen.
Machen wir doch heute aus Hamburg Bologna. Toi, toi, toi.
Schön, dass Sie zu Gast waren.
Ich danke Ihnen sehr.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.